Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute möchte ich mich mit dem Thema Wärmepumpe beschäftigen. Wir haben ja vor 2 Wochen den Einstieg in die Geothermie gefunden. Also wie können wir die Erdwärme nutzen? Was sind so die Möglichkeiten, die Potenziale? Und jetzt der folgerichtige Schritt ist darüber zu sprechen, wie man Wärmepumpen einsetzen kann, um Gebäude zu beheizen. Aber an sich sind die auch im Moment ziemlich stark im Fokus, was die Presselandschaft oder die Medien angeht, im Zuge des Gebäudeenergiegesetzes oder umgangssprachlich Heizungsgesetzes, weil die Wärmepumpe tatsächlich ein ganz zentrales System sein wird, was wir künftig in Gebäuden einsetzen werden für die Beheizung der Gebäude und auch zur Bereitstellung des warmen Wassers. Und da möchte ich jetzt heute mal so einen ersten Einblick geben, wie funktioniert die Technologie, warum ist sie so interessant und warum diskutieren wir die Wärmepumpe und kann sie uns bei der Wärmewende, also dem Segment der Energiewende, helfen, um klimaneutral zu werden. Fangen wir da an, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick, wo stehen wir gerade bei der, bei den Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor, denn das ist ja das Entscheidende. Wir sind auf einem guten Weg im Bereich der Energiewirtschaft. Da konnten wir unsere CO2-Emissionen, Referenzjahr ist ja häufig in Deutschland 1990, weil es natürlich immer so ein bisschen unfair ist oder für uns günstig eigentlich, war natürlich mit dem Zusammenbruch der DDR und der dort vorherrschenden Schwerindustrie natürlich wir die Emissionen schon gut senken können. Aber trotzdem, wir haben auch eine ganz gute Entwicklung gemacht. Also wir sind jetzt von 466 Millionen Tonnen CO2-Emissionen runtergegangen und stehen jetzt im Jahre 2022 nur noch bei 260 knapp, 257 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, was die Energiewirtschaft angeht. Industrie, der zweite Sektor, also alle Emissionen, die mit industriellen Prozessen zu tun haben, auch da von 284 auf 177 Millionen Tonnen, also auch eine spürbare Reduktion. Gebäudesektor, das ist der dritte, in der Reihenfolge der vierte, denn der Verkehrssektor ist eigentlich der drittgrößte Emittent, noch in Deutschland von 163 auf 139 Millionen Tonnen, noch leicht runtergegangen, aber das ist noch so ein bisschen das Sorgenkind. Gebäudesektor eigentlich auch eine gute Entwicklung, von 210 Millionen Tonnen CO2-Emissionen im Jahr 1990 auf 107 runter, also ungefähr eine Halbierung der CO2-Emissionen. Ein guter Weg, den wir da gegangen sind. Was noch fehlt, ist dann die Landwirtschaft. Da ist auch nicht so viel passiert. Von 81 auf 68 Millionen Tonnen. Naja, dann haben wir noch die sonstigen Emissionen, die wir haben. Uns soll, wie gesagt, der Gebäudesektor interessieren. Anteil in Deutschland ungefähr 15%. Das Problem ist halt, dort die Emissionen zu senken durch die Nutzung von insbesondere Erdgas für die Beheizung, denn darum geht es beim Gebäudesektor. Das ist halt ein langwieriger Prozess, denn was können wir machen, um die Emissionen zu senken? Wir können A, weniger Energie verbrauchen, das sollte immer unser primäres Ziel sein. Dazu müssen wir dämmen, das ist aber sehr kostenintensiv, macht also geht nicht so schnell voran, die Sanierungsrate ist viel zu langsam. Oder wir wechseln von den fossilen Energieträgern, Gas, immer noch ein bisschen Heizöl, hin zu klimaneutralen Systemen. Und das ist dann die Wärmepumpe. Was wir jetzt noch vielleicht, bevor wir jetzt einsteigen, wie die Wärmepumpe technisch funktioniert, uns noch einmal vor Augen führen müssen. Man hat jetzt, oder man muss unterscheiden bei den Gebäuden noch zwischen direkten und indirekten Emissionen, also die direkten Emissionen ist das, was aus Öl und Erdgas kommt. Also wenn wir jetzt Erdöl verbrennen oder wenn wir jetzt Erdgas nutzen in Heizkesseln, diese 107 Millionen Tonnen, die wir in 2022 hatten. Dann haben wir noch indirekte Emissionen aus der Stromnutzung. Und zwar muss man dann den deutschen Strommix nehmen und aus der Fernwärme. Das heißt also, dass wir ein großes Kraftwerk haben, Kohlekraftwerk normalerweise, keine Kernkraft, aber Kohlekraftwerke, die, teilweise auch Gaskraftwerke, die aber ihren Verbrennungsprozessen hohe Temperaturen erzeugen und man die Abwärme aber auch noch nutzt, um Wasser zu erwärmen und das dann über lange Rohrleitungen nutzt, in die Gebäude unterirdisch dann führt und dann über eine Fernwärmeheizung die Gebäude beheizt. Da ist das Gebäude selber erstmal klimaneutral mit Wärme versorgt. Indirekt aber natürlich schon, weil natürlich bei der Verbrennung der Kohle Treibhausgase entstehen, die gute 120 Millionen Tonnen ausmachen. Und der dritte Bereich, den wir noch berücksichtigen müssen, ist die sogenannte, was sind die grauen Emissionen, nämlich aus dem Baumaterial. Herstellung von Zement, Beton etc. ist sehr energieintensiv. Auch bei diesen Prozessen wird CO2 freigesetzt. Das sind nochmal gute 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Das heißt also, wir mehr als verdoppeln unsere direkten Emissionen, wenn man das sauber rechnet. So soll man da wieder aufpassen, wir haben das schon ein paar Mal gehabt mit diesen sogenannten Systemgrenzen. Also was nehmen wir rein, was nehmen wir nicht rein. Beim Kohlekraftwerk muss man berücksichtigen für die Fernwärme. Ja, das Kohlekraftwerk produziert erstmal primär Strom und die Abwärme nutzen wir, um damit Gebäude oder Stadtquartiere zu heizen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wie rechnet man dann aber diese indirekten Emissionen richtig rein? Da muss man schon ein kleines bisschen aufpassen, aber an sich zählt das natürlich mit rein. Und wenn wir unsere Stromversorgung umstellen, weg von Kohle hin zu Erneuerbaren, fällt diese Fernwärmequelle weg. Auch das dürfen wir nicht verändern, nicht vergessen. Das macht die Sache schon ja, ein bisschen herausfordernd, denn wenn wir dann künftig weiter Fernwärme nutzen. Und gerade das ist ja das Ziel, das soll jetzt im Zuge der Nivellierung des Gebäudeenergiegesetzes passieren, dass man jetzt neben einer Förderung und Forcierung der Wärmepumpe auch Nah- oder Fernwärme nutzt. Und dafür brauchen wir eine Wärmequelle. Kann die Geothermie sein, haben wir schon drüber gesprochen vor 2 Wochen, oder ein Verbrennungskraftwerk. Und das wäre dann künftig ein Gaskraftwerk mit klimaneutralem Gas. So, jetzt aber genug zu den Fossilen. Wir wollen jetzt endlich mal zu der Wärmepumpe kommen. Man muss auch berücksichtigen, also in einem klassischen, also Einfamilienhaus, machen Raumwärme, Warmwasser knapp 85% des Energieverbrauchs aus. Der Rest Prozesswärme, also ich muss ja Backofen und sowas, es ist dann Prozesswärme, mechanische Energie, Kälte, das ganze Thema Beleuchtung oder Kommunikations- und weitere Technik, die wir einsetzen, die haben auch noch einen gewissen Anteil, machen aber nur 15% aus. Also 85% der Energie, die wir verbrauchen im Gebäude, geht auf Raumwärme und dazu noch das warme Wasser. So, was können wir jetzt machen? Also, Ziel sollte sein, klimaneutral Energie zu produzieren. Das geht, wie gesagt, mit den Wärmenetzen. Die haben den Vorteil, also wir können relativ schnell die CO2-Emissionen reduzieren. Wir haben professionelle Strukturen, weil solche Wärmenetze von den Energieversorgerunternehmen betrieben werden. Das heißt, das sind etablierte Unternehmen, die kennen sich natürlich mit dieser Technik aus. Aber es ist kein universeller Einsatz möglich. Es geht einfach nicht überall. Die Installation ist sehr aufwendig. Wir brauchen die Rohrleitung im Boden. Das ist ein hohes Invest, was getätigt werden muss. Wenn man das nachträglich installieren muss, das ist sehr, sehr aufwendig und dann tut man sich schwer, da ein wirtschaftliches Konzept zu erstellen. Wir werden vielleicht eher nicht klimaneutralen Wasserstoff nutzen, also Wasserstoff, den wir aus der Elektrolyse gewinnen. Vorteil, wir können ihn saisonal speichern, wir erzeugen ihn im Sommer während der Mittagsspitzen der Photovoltaik und können sie dann im Winter nutzen, verbrennen in entsprechenden Wasserstoff- oder H2-Ready-Heizungen, wie die ja neuerdings genannt werden. Wir haben bestehende Infrastrukturen, auch das geht nicht so einfach, haben wir ja schon mal diskutiert. Das ist aber immens teuer, weil klimaneutraler Wasserstoff sehr, sehr teuer ist in der Herstellung. Das wird auch noch dauern, wir haben auch noch gar nicht die Produktionskapazitäten. Also wir haben keine Anwendbarkeit, sich heute eine Wasserstoff H2-Ready-Heizung anzuschaffen im Austausch, das ist nicht sinnvoll, weil einfach die Energiequelle Wasserstoff fehlen wird oder wenn dann sehr, sehr teuer wird. Diese Quartierskonzepte habe ich schon angesprochen. Das sind im Prinzip auch Wärmenetze, die man dann nutzt, aber dann nicht Fernwärme, sondern Nahwärme. Man hat ein kleines dezentrales Kraftwerk, meistens ein Blockheizkraftwerk, was dann genutzt wird, um dann auch direkt lokal in dem kleinen Quartier, in dem kleinen Stadtteil, die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr im lokalen Umfeld miteinander zu koppeln. Problem da ist, wenn man da in diese Richtung der sogenannten Prosumer gehen so möchte, also dass auch die einzelnen Gebäudeeinheiten, die Leute, die dort in dem Quartier leben oder arbeiten, die Geschäfte, nicht nur Verbraucher, sondern auch Erzeuger von Energie sind, dann ist das regulatorisch wahnsinnig kompliziert. Und wir haben dann als vierte Möglichkeit, und das ist das Thema, lange Vorrede, die Wärmepumpe. Eine etablierte Technologie, eine sehr hohe Effizienz. Also aus einer Einheit Strom machen wir 3 bis 4 Einheiten Wärme. Und sagen, oh, dann ist das ja eine Zaubertechnologie. Denn wie kann ich es schaffen, aus einer Einheit Strom 3 Einheiten Wärme zu machen? Das ist ja komisch. Kommen wir jetzt gleich noch zu, wie das physikalisch funktioniert. Wir tricksen die Physik natürlich nicht aus, weil wir eine Wärmequelle nutzen, die für die Wärmepumpen quasi unerschöpflich ist. Direkt der Nachteil vorneweg, vor allem insbesondere im Haushaltsbereich, eine hohe Belastung durch den Strompreis. Die Wärmepumpe braucht Strom, um Wärme zu erzeugen. Und wenn der Strompreis hoch ist, zahlt man natürlich relativ viel für die Wärmeversorgung. Wir gucken uns am Ende dieser Folge mal an, was das kostentechnisch bedeuten könnte. Wie ist also die grundlegende Funktionsweise einer Wärmepumpe? Das ist eine etablierte Technologie, die kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine sehr beliebte Aufgabe in der Thermodynamik, das heißt also in der klassischen Physikvorlesung, die man dann an den Hochschulen macht. Da kann man also die Studierenden sehr schön mit beschäftigen und kleinere Aufgaben rechnen, also zumindest jetzt die einfache Version mit reiner Gasbetrachtung. Der Carnot-Prozess ist da das Stichwort für die, die ein bisschen tiefer in der Thematik drin sind. Also was machen wir? Wir haben einen Kreislauf, in dem wir ein System haben, also ein gasförmiges Kältemittel. Das wird durch einen Verdichter, der elektrisch angetrieben wird, wird es komprimiert. Dadurch erhitzt sich das Gas. So, dann wird dieses Gas nach der Verdichtung im Wärmetauscher, also ne, dieses heiße Gas gibt dann in einem Wärmetauscher die Wärme ab an das Heizmittel in der Heizungsanlage, also das warme Wasser. Das Kältemittel, dieses gasförmige Kältemittel, läuft dann durch ein Expansionsventil, kühlt sich wieder ab, entspannt sich, kühlt dabei ab. Naja, und wo kommt jetzt dann die Wärme her, die Energie her? Die müssen wir haben jetzt ja gerade Wärme ans Gebäude abgegeben, die holen wir uns aus der Umgebung. Also bei niedriger Temperatur entziehen wir der Umgebung Wärme. Das heißt also, aus der Umgebungsluft, aus dem Grundwasser oder dem Erdreich können wir Wärme entziehen. Das heißt, die Luft wird in dem Moment dann natürlich kälter. Und wir nutzen das in diesem gasförmigen Kältemittel. Das ist im Prinzip so der umgekehrte Prozess von einem Kühlschrank. Im Kühlschrank wollen wir es innen drin kalt haben. Was muss dazu passieren mit dem Kompressor? Er gibt Wärme nach außen ab. Das heißt, also, wir heizen eigentlich die Küche auf mit dem Kühlschrank. Die Wärmepumpe ist ein umgedrehter Kühlschrank. Wir wollen die Umgebung oder wir wollen das Haus wärmen. Dazu brauchen wir ein Reservoir, ein System, aus dem wir dann Wärmeenergie entziehen können. Und das ist dann meistens die Umgebungsluft oder das Grundwasser. Das sind so die beiden am häufigsten genutzten Quellen. Das Erdreich wäre dann noch die dritte Quelle. Jetzt muss man bedenken oder berücksichtigen bei einer Wärmepumpe, der Wirkungsgrad sinkt, wenn die Außentemperaturen sehr niedrig sind. Das heißt also, wird betrachtet bei den Wärmepumpen, die am häufigsten verwendet werden, Das sind dann solche Luft-Wasser-Wärmepumpen. Das heißt, die Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft um das Gebäude herum Wärme und gibt diese Wärme dann an den Heizkreis, also an den Wärmekreislauf ab oder Heizkreislauf. Wenn die Umgebungsluft aber kälter wird, sinkt der Wirkungsgrad, also die Fähigkeit, dass die Wärmepumpe der Umgebung Wärme entziehen kann, weiter ab. Ist es draußen einigermaßen warm, also einigermaßen heißt es im Bereich von, ich sag mal, 0 Grad Celsius bis gute 10 Grad Celsius, das ist so der Bereich, 75-90% der bereitgestellten Wärme für ein Haus entspricht diesem Außentemperaturniveau zwischen 0 und 10 Grad Celsius. Da hat die Wärmepumpe eigentlich einen hinreichend guten Wirkungsgrad. Je wärmer es wird, desto höher wird der Wirkungsgrad. Unter 0 Grad sinkt der Wirkungsgrad dann schon deutlich ab. Aber das funktioniert immer noch. Selbst bei minus 10 Grad Celsius kann die Wärmepumpe immer noch ein Gebäude verlässlich mit Wärme versorgen. Es ist nicht so, dass dann irgendwann die Wärmepumpe nicht funktioniert. Aber der Wirkungsgrad sinkt. Man kriegt also nicht aus einer Einheit Strom dann 3 oder vielleicht sogar 4 Einheiten Wärme, sondern nur 1:1. Das ist also der Preis, den man sich erkauft, aber entscheidend ist dann immer die Betrachtung über ein ganzes Jahr, denn dass wir in Deutschland oder in Mitteleuropa Temperaturen unter minus 10 Grad Celsius haben, also sowohl tags als auch nachts, das passiert sehr, sehr selten. Das sind ganz wenige Tage. Klar, es gibt Regionen, da ist das, passiert das häufiger, aber das ist in Mitteleuropa ganz selten so, dass die Temperaturen deutlich unter minus 10 Grad Celsius fallen. Wir müssen uns noch mit zwei wichtigen Kennzahlen vertraut machen, die beim Einsatz von Wärmepumpen immer wieder auftauchen. Das ist einmal die Leistungszahl oder der Coefficient of Performance, COP, und die Jahresarbeitszahl, die beide wichtig sind, die man so ein bisschen unterscheiden muss. Also fangen wir an mit der Leistungszahl, dem Coefficient of Performance. Das ist ein Laborwert, das heißt, man testet unter Laborbedingungen. Das sind also idealisierte, standardisierte Bedingungen, wie effizient die Wärmepumpe unter diesen Bedingungen arbeitet. Also da dieser COP oder Coefficient of Performance, die Leistungszahl von 3, bedeutet, dass die Wärmepumpe dreimal so viel Energie in Form von Wärme abgibt, in Bezug auf die Menge an elektrischer Energie, die aufgenommen wird von der Wärmepumpe. Das ist ein Wert, der von den Herstellern angegeben wird, der Wärmepumpen. Ja, Laborbedingungen, damit kann ich halt verschiedene Wärmepumpen vergleichen, welche technologische Entwicklung die genommen haben. Auf der anderen Seite die Jahresarbeitszahl, das ist eigentlich die spannendere Zahl, denn diese Kennzahl gibt an, wie effizient die Wärmepumpe unter realen Bedingungen arbeitet. Das heißt, sie berücksichtigt Eigenschaften des Gebäudes, das Nutzungsverhalten und dadurch ergibt sich ein reales Bild der tatsächlichen Leistung der Wärmepumpe. Das ist natürlich dann auch für jemanden, der so eine Wärmepumpe einsetzt, entscheidend, damit ich weiß, wie gut ist denn eigentlich meine Wärmepumpe. Das heißt, diese beiden Kennzahlen, diese Leistungszahl und die Jahresarbeitszahl können voneinander abweichen. Denn Leistungszahl ist immer gleich bei einer Wärmepumpe, aber die gleiche Wärmepumpe kann verschiedene Jahresarbeitszahlen haben. Denn in einem gut gedämmten Haus wird die Jahresarbeitszahl besser sein als in einem schlecht gedämmten Haus. Und das muss man so ein bisschen berücksichtigen, das wird manchmal auch durcheinander geworfen. Also merken, Leistungszahl ist die Laborzahl, Jahresarbeitszahl ist die Zahl unter gleichen Bedingungen und die lässt sich nicht direkt miteinander vergleichen, weil es halt auf das Gebäude ankommt, auf die Güte der Dämmung und darauf, wie man auch selber sein Haus betreibt. Was haben wir jetzt für Wärmequellen? Also wir haben jetzt ja gesehen, die Wärmepumpe braucht eine Wärmequelle, der wir Wärme entziehen können, um dann über den Kompressor das unser Kältemittel dann zu erhitzen. Aber wir brauchen dann eine Wärmequelle. Und da haben wir drei Möglichkeiten. Wir können Außenluft nutzen. Das sind dann diese sogenannten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Wir können das Erdreich nutzen. Das sind dann Wasser-Wasser-Wärmepumpen oder das Grundwasser als dritte Variante. Die häufigste ist tatsächlich die Außenluft. Warum? Es ist relativ einfach, solche Wärmepumpen zu installieren. Die Außenluft ist immer verfügbar. Man braucht auch kein Genehmigungsverfahren. Da gibt es jetzt keine Auflagen, die es zu beachten gilt. Allerdings gibt es so ein paar Aspekte, die man dann doch berücksichtigen muss. Zum einen die Schallemissionen, die Wärmepumpen, wenn sie in Betrieb sind, machen halt Geräusche, so ein Brummgeräusch. Und das kann, wenn das jetzt sehr nah am Garten des Nachbarn ist oder an Fenstern des Nachbargebäudes, kann das schon nerven. Das heißt, man muss dort gemeinsam dann mit dem Heizungsbauunternehmen gucken, wie sind die Schallemissionen. Da gibt es ein paar standardisierte Verfahren, wie man das gut abschätzen kann. Detaillierte Rechnungen sind immer sehr kompliziert bei Schallemissionen. Aber zumindest eine grobe Abschätzung, welchen Abstand muss ich haben vom Nachbargrundstück, um da keine Probleme zu bekommen, damit es auch keine Beschwerden gibt. Man muss also gucken, wo kann man es sinnvoll aufstellen und natürlich, wo habe ich eine ungestörte Luftzufuhr, weil ich ja permanent Außenluft ansaugen muss. Aber das ist eigentlich kein Problem, keine große Herausforderung. Das Erdreich ist eigentlich das interessantere oder die interessantere Energiequelle, weil natürlich das Erdreich eine viel konstantere Temperatur, das unterliegt nicht so hohen oder großen Temperaturschwankungen wie die Außenluft, weil das Erdreich eigentlich immer eine relativ konstante Temperatur hat. Vor allem, wenn man ein paar Meter tief geht, hat man eigentlich immer, ja, also konstant, ich sag mal rund 10 Grad Celsius plus minus. Das ist aber schon eine sehr verlässliche Energiequelle, die man dann verwenden kann. Was macht man? Man vergräbt dann im Garten Rohrleitungen, die sich dann durch den Garten schlängeln. Der Flächenbedarf, den man braucht, um eine Wärmepumpe effizient zu betreiben, das ist so die anderthalb- bis zweifache Fläche in Bezug auf die Heizfläche, die man beheizen möchte. Also wenn ich jetzt 100 Quadratmeter Wohnfläche habe, die ich beheizen möchte, brauche ich zwischen 150 und 200 Quadratmeter Kollektorfläche, die ich irgendwo im Garten haben kann. Wichtig dabei noch ist, ich darf die Fläche nicht versiegeln, also ich darf jetzt nicht irgendwie Beton oder sowas eingießen, sondern das Regenwasser muss versickern können, das muss also an diesen Kollektorrohrleitung vorbeilaufen können und ich muss darauf achten, dass keine Baumwurzeln meine Kollektoren zerstören oder beschädigen können. Das kann halt etwas aufwendig sein. Man kann auch, statt in die Fläche zu gehen, in die Tiefe gehen, also einfach ja, mehrere Meter in die Tiefe gehen. Dazu braucht man immer eine Bohrgenehmigung. Und die Bohrtiefe in Metern entspricht ungefähr der Wohnfläche. Also wenn ich 100 Quadratmeter Wohnfläche habe, brauche ich ungefähr, also muss die Sonde 100 Meter tief bohren. Und solche Bohrungen sind schon aufwendig. Man braucht Genehmigungen. Das ist relativ teuer. Das macht man selten, wenn man jetzt in der Nachbarschaft oder im Quartier jemanden hat, der das schon gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das selber auch genehmigt bekommt, relativ groß. Ansonsten ist der Aufwand für ein einzelnes Haus, denke ich, zu groß. Für ein Mehrfamilienhaus kann es sich vielleicht lohnen oder halt für ein Quartier, dass man dort solche Sonden nutzt, um dann die Temperatur des Erdreiches zu verwenden. Dritte Variante oder vierte, wie man es zählt, ist dann die Grundwasserbohrung. Auch da muss man entsprechende Auflagen beachten. Das heißt, man bohrt in die Tiefe, ähnlich wie wir das bei der Geothermie auch schon mal hatten mit der hydrothermalen oder petrothermalen Geothermie. Das Grundwasser hat ja auch eine gewisse Temperatur, weil es ja tief im Erdreich ist. Und das kann man dann nutzen, dass man dann warmes Grundwasser und das, also die Wärme im Grundwasser nutzt. Man braucht zwei Brunnen, einen Schluckbrunnen, einen Förderbrunnen mit entsprechendem Abstand. Man muss gucken, wie das Grundwasser fließt oder wie die Fließrichtung des Grundwassers ist bei den Bohrungen. Das ist schon sehr aufwendig. Also das macht man kaum. Man muss natürlich auch entsprechende Auflagen berücksichtigen, dass man das Grundwasser dann auch nicht irgendwie verschmutzt oder sonst was passiert. Ja, muss man auch mal gucken. Also das ist selten. Außenluft, diese Luft. Wasserwärmepumpen, das sind die häufigsten. Und dann kommen diese klassischen Kollektoren. Was wichtig ist, oder eine wichtige Erkenntnis, da kommen wir gleich im Detail nochmal drauf, ist, dass der Einsatz von Wärmepumpen jetzt nicht nur funktioniert, wenn man ein modernes, gut gedämmtes Gebäude hat, sondern es funktioniert auch sehr gut in sehr, sehr vielen Bestandsgebäuden, auch ohne Sanierung. Das wird in der Presse manchmal etwas anders dargestellt, ist aber tatsächlich kein großes Problem. Es gibt immer natürlich Fälle, wo man feststellt, ach, in dem Fall funktioniert die Wärmepumpe nicht. Aber Pi mal Daumen, in 80% aller Gebäude kann man ohne sehr großen Aufwand Wärmepumpen installieren, damit die alte Gasheizung ersetzen. Bei 20% der Gebäude muss man etwas genauer gucken, da ist es aufwendiger und bei ein paar wenigen wird es sich dann nicht lohnen. Wie ist jetzt das Vorgehen? Also ganz grob kann man das in fünf Schritte unterteilen. Wir haben im ersten Schritt also die Aufstellbedingungen prüfen, die Wärmequellen, wie wir es jetzt gerade schon diskutiert haben. Also welche Wärmequelle nutze ich? Meistens, wie gesagt, die Außenluft. Zweiter Schritt ist dann die Heizlastermittlung. Also man sollte natürlich prüfen, wie viel Heizwärme brauche ich denn eigentlich in meinem Gebäude. Das kann natürlich auch für ein Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus, auch für Gewerbetreibende kann das interessant sein. Die haben etwas andere Heizlastbedürfnisse. Man muss dann noch gucken, sind Sanierungsmaßnahmen geplant? Die sollte man immer vorher machen. Denn durch die Sanierung reduziere ich meinen Wärmebedarf und dann reduziert sich auch die Leistung, die meine Wärmepumpe haben muss. Also wie dimensioniere ich meine Heizungsanlage? Also Gebäudeeigenschaften berücksichtigen, Sanierung berücksichtigen und auch das Nutzungsverhalten sollte man mit einbeziehen. Dann haben wir halt die Wärmeübergabe, das ganze Thema der Hydraulik. Unser Ziel ist es bei der Wärmepumpe, sie ist halt eine träge Energiequelle. Sie kann nicht wie ein Heizkörper mit einer Gasheizung sehr schnell oder relativ schnell einen Raum, ein Gebäude erhitzen, sondern die Wärmepumpe nutzt man normalerweise mit Flächenheizung, weil die Wärmepumpe nicht so hohe Temperaturen erzeugt. Früher die alten Heizungen, die haben Vorlauftemperaturen von 80 Grad gehabt. Das war die Temperatur, die dann in die Heizkörper reingeht, das Wasser, was dann in die Heizkörper fließt. Mittlerweile sind wir da auch weg, da sind wir dann vielleicht bei ungefähr 60 Grad Celsius Vorlauftemperatur, Rücklauf sind dann 50 Grad. Das heißt, das ist die Wärme, die dann abgegeben wird über die Heizkörper im Raum. Die Wärmepumpe ist effizienter, wenn sie nicht so hohe Temperaturen produzieren muss, also ich sag mal 40 Grad Celsius. Und um dort damit einen Raum vernünftig zu beheizen, bräuchte man idealerweise große Heizkörper, Flächenheizung, das ist dann in der Regel die Fußbodenheizung. Das muss man halt dann prüfen. Also habe ich eine Fußbodenheizung, das wäre ideal. Aber auch da Bestandsgebäude mit konventionellen Heizkörpern können auch mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Man verliert halt ein bisschen Effizienz, ein bisschen Wirkungsgrad. Aber es ist immer noch hochrentabel, kommen wir gleich zu. Man prüft dann auch die Rohrleitung, also passt das soweit alles noch? Wie sieht das mit den Thermostaten an den Heizkörpern aus? Kann man die noch tauschen? Vielleicht sogar Thema Gebäudemanagement, kann ich da sogar ein bisschen Technik noch installieren, um die Trägheit der Wärmepumpe ein bisschen auszunutzen und zu sagen, ja, ich kann ja entsprechende Heizprofile einstellen, dass ich nicht von Hand steuern muss, dass die Heizkörper laufen, sondern dass das eine Technik macht. Ist wieder ein bisschen aufwendiger, muss man ein bisschen Technikaffinität haben, ist aber eigentlich auch kein Problem. In modernen Gebäuden ist das sowieso kein Problem. Wie gesagt, im Bestand müsste man diese Thermostate tauschen. Das ist aber auch relativ einfach, wenn man Fahrradreifen wechseln kann, kann man auch Thermostate an der Heizung tauschen. Ja, dann, was noch bleibt, ist dann natürlich, wir brauchen einen zusätzlichen Stromzähler für die Wärmepumpe. Da gibt es meistens dann auch spezielle Tarife, weil man dann doch viel Strom verbraucht. Da gibt es dann noch entsprechende Tarife von den Energieversorgern. Interessant wird es dann, wenn man noch die Wärmepumpe verbindet mit der eigenen Photovoltaikanlage, die dann den Strom bereitstellen kann, den klimaneutralen Strom für die Wärmepumpe. Nachteil da natürlich, den Wärmebedarf habe ich dann, wenn die Sonne nicht scheint, nämlich im Winter. Also produziert die Photovoltaikanlage relativ wenig. Aber in den Herbst-, Winter- und Frühjahrsmonaten, also ich sag mal von Oktober oder Mitte September bis Ende Oktober, Anfang November und dann nochmal von Mitte Februar bis Mitte April, wenn dann die Heizphase endet, kann ich schon ganz gut meine Photovoltaikanlage nutzen und den Strom aus der Photovoltaikanlage zu 100% eigen verbrauchen, um die Wärmepumpe anzutreiben. Zusätzlich natürlich dann das Gebäude noch mit Strom versorgen. Das ist schon sehr attraktiv und es ist in dem Moment natürlich klimaneutral. Also eine super Situation. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie effizient sind denn diese Wärmepumpen eigentlich? Im Neubau, im Altbau, da gibt es Untersuchungen, die das Fraunhofer ISE aus Freiburg gemacht hat, also eines der großen Forschungsinstitute im Bereich der Energietechnik und der Photovoltaik in Deutschland. Und die haben untersucht, wie effizient sind denn jetzt einmal diese Luft-Wasser-Wärmepumpen und die sogenannten Sohle-Wasser-Wärmepumpen, also die Erdwärme nutzen, im Neubau und im Altbau. Und da stellt man fest, also die Luft-Wasserwärmepumpen erreichen im Neubau eine Jahresarbeitszahl, die haben wir jetzt ja gerade definiert, also die reale Effizienz von im Mittel 3. Also aus einer Einheit Strom 3 Einheiten Wärme machen. Bei Solewasser, also wenn ich die Erdwärme nutze, bin ich sogar bei einem Faktor 4 bei der Jahresarbeitszahl. Also das heißt, ich mache die vierfache Wärmemenge aus der entsprechenden elektrischen Energiemenge. Das ist schon sehr attraktiv. Das schwankt da natürlich immer. Es gibt natürlich dann Fälle, wo das Gebäude besonders attraktiv ist. Dann ist die Jahresarbeitszahl größer. Schlechte Nutzung, schlechte Gebäude, dann ist die Jahresarbeitszahl natürlich etwas niedriger. Gleiches gilt jetzt nicht nur im Neubau, sondern man beobachtet das auch im Altbau. Das heißt also, wenn man sich die Messdaten von Wärmepumpen im Gebäudebestand anguckt, erreichen Wärmepumpen, Luft-Wasser-Wärmepumpen, eine Jahresarbeitszahl von 2,5, Solewasser-Wärmepumpen von 3,3. Das ist attraktiv. Da kommt eine Gasheizung nicht mit, was den Wirkungsgrad angeht. Das heißt, es lohnt sich. Man kann die Wärmepumpe also in Bestandsgebäuden installieren und effizient einsetzen, ohne dass man jetzt sehr, sehr viel Geld noch vorher investieren muss in die Gebäudedämmung. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage dieser Studie. Was dann auch vom Fraunhofer ISE noch untersucht wurde, ist, wie verhalten sich denn die Kosten, also die monatlichen Kosten für die Beheizung eines Hauses. Die haben jetzt ein Referenzhaus genommen, mal mit 150 Quadratmeter Wohnfläche, verschiedene Gaspreise angenommen und dann auch noch die Varianten untersucht. Ein nicht saniertes Haus, ein teilsaniertes Haus und ein saniertes Gebäude. Und was zeigt sich? Also es sind sehr, sehr viele Variablen. Wie ist der Gaspreis? Wie ist der Strompreis für die Wärmepumpe? Was ist die Jahresarbeitszahl? Wenn man da mal typische Werte annimmt, die wir im Moment beobachten im Markt, was den Gaspreis angeht, was den Strompreis angeht und die Jahresarbeitszahl und dann natürlich auch die Entwicklung dieser Preise in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung der Energiepreissteigerung. Jetzt, man muss 2022 ein bisschen ausklammern als sehr extremes Jahr, stellt man aber fest, man kann monatlich zwischen, wenn es ungünstig läuft, spart man nur 20 Euro im Monat mit der Wärmepumpe. Wenn es gut läuft, sind es schon 100 bis 150 Euro Einsparung pro Monat. Das ist aber alles schon eingerechnet. Also Investitionen in die Wärmepumpe und so weiter und so fort. Das ist also auch wirtschaftlich zeigt sich, dass es attraktiv ist. Und das ist ja das Entscheidende. Wir wollen ja unsere Energiekosten senken und haben dann gleichzeitig auch noch den Hebel, dass dann diese Energieversorgung der Gebäude, die Wärmeversorgung auch noch klimaneutral ist. Und damit erreichen wir einen doppelt positiven Effekt, denn es ist offen, weil auch so ganz so offen ist es eigentlich gar nicht, es ist eigentlich klar, dass die Europäische Union in den nächsten Jahren auch diese CO2-Bepreisung auf den Gebäudesektor ausweiten wird und damit die Gasheizungen immer teurer werden im Vergleich zu der Wärmepumpe, die klimaneutral mit Ökostrom versorgt werden können oder mit dem eigenen Photovoltaikstrom. Und unter der Prämisse lohnt es sich, in eine Wärmepumpe zu investieren. Man muss es aber mit Augenmaß machen. Also man muss jetzt nicht morgen sofort die laufende, gut gewartete Gasheizung austauschen, die noch problemlos laufen kann. Wenn es aber zu einer größeren Reparatur kommen sollte oder das Lebensende der Gasheizung erreicht ist, dann sollte man auf jeden Fall sehr, sehr ernsthaft über die Wärmepumpe nachdenken. Jetzt stellt sich noch abschließend die Frage, wie sieht das denn eigentlich aus in anderen Ländern? Denn in Deutschland diskutieren wir das sehr emotional, zumindest in den letzten Wochen und Monaten in der Presse. Da ist auch viel Blödsinn erzählt worden, wie das häufig so ist, wenn große Veränderungen auf einen zurollen und große Unsicherheit teilweise auch besteht, auch vielleicht Unwissenheit. Dann stellen wir fest, die größte Verbreitung von Wärmepumpen in Europa beobachten wir in Skandinavien, Norwegen, Dänemark und Schweden. Die Schweden, die Norweger, die Dänen, die Norweger sind der Spitzenreiter in Europa, aber auch Dänemark und Schweden, die haben Faktor 10 höheren Absatz von Wärmepumpen als Deutschland. Wahnsinn. Norwegen ist sogar das 20-fache. Das heißt, 20 Mal mehr Wärmepumpen werden in Norwegen installiert als in Deutschland im Rahmen von Sanierung. Das ist sehr, sehr gut. Wir sind auch im europäischen Vergleich nicht gut. Also selbst Frankreich, die Schweiz, Italien ist deutlich besser. Großbritannien ist noch schlechter als Deutschland. Der europäische Schnitt ist auch viermal so gut wie in Deutschland. Also wir hinken da in Deutschland tatsächlich hinterher. Besteht eigentlich gar kein Anlass zu, denn das jetzt technologisch umzusetzen ist relativ gut machbar. Das sind jetzt Zahlen aus einer Studie von PricewaterhouseCoopers, also einem Unternehmensberatungsinstitution, einer Beratungsfirma. Die haben das für 2019 untersucht. Wenn man sich anguckt, was jetzt die letzten 2 Jahre noch in Deutschland passiert ist, da ist der Absatz der Wärmepumpen quasi explodiert, hat sich um Faktor 3 vergrößert, also von rund 100.000 Wärmepumpen, die wir 2019 installiert haben, sind wir jetzt auf knapp 300.000 hoch im Jahr 2022. Also da ist schon sehr viel passiert. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Dann sagen wir mal auf einem guten Weg. Also sehr gut ist er nicht, er ist gut. Mit einer sehr positiven Entwicklungsperspektive. Wir haben hauptsächlich Luft-Wärmepumpen, also die Außenluft nutzen, wie wir es jetzt gerade schon gesehen haben. Die Sohle-Wärmepumpen machen einen kleinen Anteil aus. Und dann haben wir noch die Grundwasser-Wärmepumpen, die ganz wenig machen. Zum Teil gibt es auch Warmwasser-Wärmepumpen. Das heißt, das sind Wärmepumpen, die nur das warme Wasser bereitstellen, nicht die Heizungsanlage voll ersetzen. Also das heißt, die Raumwärme bereitstellen. Das ist natürlich so ein bisschen, sollte man es direkt richtig machen. Es gibt aber immer technische Gründe, warum es vielleicht nicht sinnvoll ist, auf eine komplette Wärmepumpe zu setzen, die Raumwärme und Warmwasser bereitstellt, sondern nur das warme Wasser. Was heißt das jetzt, wenn wir das alles mal zusammenfassen mit den Wärmepumpen? Also aus technischer Sicht können wir Wärmepumpen in Bestandsgebäuden integrieren. Das gibt keinen Grund. Feinheiten, Details muss man sich immer ansehen, aber an sich Wärmepumpen können wir problemlos installieren. Die funktionieren sehr gut mit bestehenden und den konventionellen Heizkörpern. Flächenheizung ist immer besser. Man muss jetzt nicht überall eine Fußbodenheizung installieren. Das ist wieder teuer. Auch eine Teilsanierung ist jetzt nicht notwendig. Man sagt, okay, dann tausche ich zumindest mal die Fenster aus im Rahmen von einer Sanierung. Das, wie gesagt, bei der Planung muss man alles berücksichtigen. Welche finanziellen Mittel hat man? Meistens passiert die große Sanierung immer bei einem Generationenwechsel, wenn das Haus an eine nächste Generation ist, nicht die eigenen Kinder, weitergegeben wird, sondern wenn das dann verkauft wird an die nächst jüngere Generation und die dann auch in die Sanierung investieren. Im Moment unter den aktuellen Immobilienpreisen natürlich deutlich angespannter sind die Situation als noch vor einigen Jahren. Die Energiepreise aktuell, die machen die Wärmepumpen für Ein- und Mehrfamilienhäuser wirtschaftlich hochattraktiv. Unter Berücksichtigung von Preissteigerung, Entwicklung etc. in den nächsten 30 Jahren. Natürlich ist die Wärmepumpe im Betrieb auch nicht kostenfrei. Man muss auch nur die warten lassen, da gibt es Reparaturen. Aber durch die kontinuierliche Verbreitung der Wärmepumpen werden wir auf jeden Fall auch da noch weiter sinkende Preise sehen. Und auch der Fachkräftemangel, der da immer vorgeschoben wird. Wir haben eine sehr, sehr positive Entwicklung. Wie gesagt, Faktor 3 innerhalb der letzten 3 Jahre, was die Installation angeht. Offensichtlich ist der Bereich der Heizungs- und Klimatechnik in der Lage, diese Wärmepumpen zu installieren. Das ist aber immer noch das Hemmnis. Also die Geschwindigkeit der Umsetzung ist zu langsam. Die Technik ist nicht das Problem. Die Wärmepumpe ist ausgereift. Auch da gibt es noch technologische Weiterentwicklung, dass das Kältemittel besser wird. Das ist halt auch nicht das Allerbeste, was die Umweltverträglichkeit angeht. Da wird es aber Weiterentwicklungen geben, dass man das dann mit Propan macht. Da wird noch viel passieren. Ja, der Marktdurchsatz wird dazu führen, dass wir weitere technische Innovationen sehen werden bei der Wärmepumpe. Höherer Wirkungsgrad, sinkende Kosten und damit höhere Attraktivität im Vergleich zu den konventionellen Gasheizungen. Und wie gesagt, der Weg zu einer klimaneutralen Gasheizung, die auf synthetischem Methan, das haben wir nicht, oder synthetischem Wasserstoff, den haben wir auch nicht, setzen werden, das ist illusorisch. Das wird nicht kommen. Dazu müssten wir auch noch Infrastruktur, also die Gasnetze anpassen für den klimaneutralen Wasserstoff. Wir können ihn in der Menge gar nicht produzieren, egal ob in Deutschland, in Europa oder weltweit. Der Wasserstoff wird in anderen Prozessen gebraucht, primär in der Industrie, Stahl, Chemie etc. Dass wir Wasserstoff verbrennen in Privathaushaltsheizungen, ist unwahrscheinlich. Die International Energy Agency, eine US-amerikanische Institution oder Agentur, die sich auch mit solchen Energiefragen global beschäftigt, die sehr oder eher fossil nah sind, die haben in ihrer aktuellen Studie Net Zero 2050, also Prognose der Energieversorgung klimaneutral im Jahr bis ins Jahr 2050. Wenn man da reinguckt in diese Studie, steht drin Wasserstoff für Gebäudebeheizung 0. Die Wasserstoff brauchen wir für den Verkehrssektor etc., aber nicht in Heizung für die Raumwärmebereitstellung. Das wird nicht passieren, egal ob Haushalte oder Gewerbeunternehmen. Fassen wir also zusammen. Wärmepumpe ist sicherlich das zentrale Heizungssystem für die Raumheizung künftig, sehr effizient, versorgt mit klimaneutralem Strom, im Winter dann mehr Windenergie, weniger Photovoltaik, aber damit schaffen wir im Gebäudesektor unsere Wärmewende und können damit dann unsere Klimaschutzziele erreichen. In der nächsten Woche spreche ich dann mit Christian Kamlott und wir diskutieren die Frage, welche Rolle die Hochschulen einnehmen können in der Energiewende. Also jetzt nicht nur das klassisch Direkte, was man sieht, ja klar, wir bilden junge Menschen aus an den Themen zur Energiewende, sondern wir gucken nochmal, was leisten wir eigentlich noch an Hochschulen oder an Universitäten, um die Energiewende voranzubringen? Was sind noch alles unsere Rollen? In 2 Wochen dann wieder eine Folge nur mit mir. Und jetzt, wo es dunkler wird, die dunkle Jahreszeit kommt, möchte ich mal ein paar Film- und Serientipps geben zum Thema Energiewende, Klimawandel. Es gibt auch ein paar, also jetzt keine Dokumentation, sondern wirklich halbe Dokumentation, einfach Spielfilme, Serien auf den verschiedenen Streaming-Anbietern, die man so hat. Und da sprechen wir dann in 2 Wochen drüber. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.